Audio Now.
Dann kann es eben sein, dass er morgen zu spät ist, dass er an dem Morgen schon Blutungen hat und dass er dann eben in eine Gerinnungsstörung reinrutscht und in eine Sepsis reinrutscht. Das ist das Gemeine an Erkrankungen. Die ersten Symptome ähneln einfach auch einem banalen Infekt. Und deshalb sage ich immer, der Tod kann da über Nacht kommen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig. Ich habe selbst 3 Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Ralf Kölges. Er ist Kinder- und Jugendmediziner und nimmt mit seiner Praxis auch an Phase-3-Studien für Impfungen teil, weil er überzeugter Anhänger von gut untersuchten Impfungen ist. Mit ihm möchte ich heute über ein Thema sprechen, von dem ich selbst einmal betroffen war als Kind, Meningitis. Wir sprechen darüber, was es mit dieser Krankheit auf sich hat, wie man sie bekommen kann, wie man sie erkennt, was man dagegen tun kann und was nicht und wie es ausgehen kann, wenn man ernsthaft daran erkrankt. Willkommen, Herr Kölges.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Einmal vorab, wie muss man sich das vorstellen, wenn man sagt, in der Praxis nehmen wir an Studien teil? Wie läuft sowas ab? Und warum haben Sie sich als Praxisteam dazu entschlossen?
Ja, zunächst einmal ist die Kinder- und Jugendmedizin ja sozusagen die Speerspitze des Impfens. Wir impfen sehr intensiv. Wir impfen die Kinder ja schon in einem Alter von 6 Wochen oder 2 Monaten dann. Und wir impfen gegen sehr, sehr viele Krankheiten. Und insofern sind wir Pädiater, wir Kinder- und Jugendmediziner eben daran gewöhnt. Und für mich ist Fortschritt dann in der Prävention von Erkrankungen wichtig. Und deshalb nehme ich sehr gerne an solchen Studien teil, weil dann eben Impfstoffe weiterentwickelt werden, optimiert werden oder ganz neue Impfstoffe entstehen und dann eben Krankheiten in Zukunft verhindert werden, die uns heute noch unendliche Sorgen machen.
Wie läuft das dann ab? Also wenn Sie sagen, Sie nehmen an den Studien teil, also ich meine, ich gehe mal davon aus, Kinder und Eltern wissen davon. Wie funktioniert das? Ja, ist das irgendwie, muss man sich das wie so ein, wie muss ich es mir vorstellen?
Also wir machen hier keine Versuche, sondern wir machen Studien.
Genau,
ja. Wir kennen ja alle aus der Covid-Impfstoffentstehung die verschiedenen Phasen. Und zunächst einmal werden bei Impfstoffen, auch bei Medikamenten, Tierversuche gemacht. Danach gehen die ersten Studien an ganz wenigen, sehr gesunden, freiwilligen Patienten los, die dann eben Probanden werden. Und dann gehen wir in die Phase 2, da ist dann so eine Art Dosisfindungsstudie. Und wenn alle Dinge in dem Bereich abgeschlossen sind und der Impfstoff jetzt schon eine sehr, sehr hohe Sicherheit hat, sodass man sagen kann, bei den Studien in der Praxis, da darf nichts schiefgehen, da darf nichts mehr passieren und da passiert auch dann nichts mehr, dann wird die sogenannte Phase 3-Studie eingeleitet und da geht es dann so ein bisschen darum, bei welcher Dosis habe ich noch eine optimale Wirkung, bei welcher Dosis habe ich vielleicht schon etwas mehr Nebenwirkungen um eine Optimierung oder aber es geht um den Vergleich der Wirksamkeit eines jetzt neuen Impfstoffes mit einem schon zugelassenen Impfstoff. Das sind sogenannte Nicht-Unterlegenheitsstudien. Also der Impfstoff muss dann beweisen, dass er dem schon zugelassenen Impfstoff nicht unterlegen ist. Also die eine Gruppe bekommt dann den schon zugelassenen Impfstoff und die andere Gruppe bekommt dann den Impfstoff, den wir in der Studie haben. Darüber wachen sämtliche Organe in der Bundesrepublik, die mit dem Impfen zu tun haben. Also so eine Studie wird dann von einer Firma in der Regel bei der Ethikkommission eingereicht. Die Studie wird hinterlegt, offengelegt, was gemacht wird. Es werden ganz viele Bedingungen an diese Studie geknüpft und die Sicherheit des Patienten ist in dieser Studie immer vorrangig. Und dann werden eben Eltern gefragt, Möchtest du an dieser Studie teilnehmen oder nicht? Der Vorteil ist zumeist der, dass sie gegebenenfalls einen Impfstoff bekommen, den sie erst in 5 Jahren über den normalen Weg über die Krankenkasse oder in 10 Jahren bekämen. Wir haben ja zum Beispiel beim Meningokokken B-Impfstoff haben wir an den Studien teilgenommen vor der Zulassung des Impfstoffes und dann wurde er 2013 zugelassen und er ist immer noch nicht in der normalen Empfehlung, dass er über Chipkarte abgerechnet wird. Und alle, die damals an der Impfung teilgenommen haben, hatten den Vorteil, dass sie in der Studie jetzt schon einen wirksamen Impfstoff bekamen, der sie geschützt hat. Die Eltern können in so einer Studie jederzeit entscheiden, dass sie ausscheiden möchten. Sie müssen da überhaupt keine Gründe angeben. Der Boss in der Studie ist immer der Proband, das heißt, es ist immer das Elternteil oder die Eltern und dann eben die Kinder. Und wenn die sagen, wir haben da keine Lust mehr drauf auf diese Studie, weil wir irgendwie schlecht geträumt haben, dann ist die Studie für diese Eltern beendet. Ob das dann ein Nachteil für den Studiengeber, die Firma hat, ist sekundär, absolut
Aber mal ganz, ja,
keine Frage.
mal ganz doof gefragt, eine Impfung ist doch einmal pieksen. Oder wie lang geht dann so eine Studie?
Ja, es kommt darauf an, welche Impfstoffstudien Sie machen wollen. Wenn Sie jetzt einen Impfstoff haben wie Meningokokken B-Impfstoff, dann ist halt die Frage, in welchem Alter muss ich wie viele Impfungen machen? Und bei der Zulassung war es eben so, dass Säuglinge damals dreimal geimpft wurden und dann im zweiten Lebensjahr nochmal geimpft wurden. Kinder, die schon etwas älter wurden, wurden zweimal geimpft und ein Jahr später nochmal einmal. Kinder, die über 2 Jahre waren, wurden zweimal geimpft und fertig. Also je älter ich bin, umso höher ist dann eventuell auch meine Immunantwort und ich brauche dann weniger Impfungen. Und genau damit wir diese Daten haben, damit wir auch wissen, was da passiert, genau dafür gibt es eben Studien. Und Studien sind eben keine Versuche. Ich sage den Eltern immer, viele Medikamente, die wir in der Kinder- und Jugendmedizin einsetzen, sind leider nicht in Kinderstudien gewesen, weil sie Medikamente im Erwachsenenbereich sind, die wir jetzt aufgrund von Erfahrungswerten dann bei Kindern einsetzen. Und hier fordern die Kinder- und Jugendmediziner schon seit Jahren viel, viel mehr Studien, weil Studien bedeutet Sicherheit und absolut korrekte Datenlage. Und viele Medikamente, die dann eben normal verabreicht werden, die für die Eltern im Erwachsenenbereich normal eingenommen werden, weil sie da eben Studien haben, eine Zulassung haben, werden dann bei Kindern eben leider des Häufigeren eingesetzt. Man muss sie einsetzen, weil wir eben keine Studien haben und eben aber ohne diese Wirkstoffe nicht arbeiten können. Und deshalb sind Studien eben so wichtig.
Jetzt lassen Sie uns mal zu Meningitis kommen. Sie haben ja in unserem Vorgespräch gesagt, Sie haben gar nicht Meningitis gehabt. Das kann gar nicht sein, weil ich einen Übertragungsweg hatte, der irgendwie nicht passte. Was ist denn Meningitis genau?
Also ich denke sogar eher, dass Sie keine Meningitis gehabt haben, weil Sie da so komplikationslos durchgegangen sind oder
Naja.
ohne Restschäden davon gekommen sind.
Also
Denn
ich lag ein Jahr in
die
der
über die
Klinik, ne?
Meningitis,
Mit Lähmung und
ja,
allem drum und dran. Also schön war es nicht, kann ich jedenfalls sagen.
nee, aber wir hatten uns ja schon darüber unterhalten, dass ich eher denke, dass sich bei Ihnen, und das wird eben häufiger verwechselt, dass es sich eher um eine Enzephalitis, also eine Gesamthirnentzündung handelt. Also eine Meningitis bedeutet, ich habe eine Entzündung der weichen Hirnhäute und die kann durch Viren hervorgerufen werden. Das ist dann in der Regel nicht so schlimm, weil es eben keine Spätschäden hervorruft. Ja, im Rheinland hätte man gesagt, ist eine schwere Kopfgrippe oder so. Also die Virusmeningitis ist nicht so gefürchtet wie die bakterielle Meningitis. Und da sehen Sie auch den Impferfolg, so wie ich in der Kinderheilkunde angefangen habe, da wurde die bakterielle Meningitis durch Meningokokken, Pneumokokken und HIB, Haemophilus Influenza B-Erreger,
Oha,
hervorgerufen.
okay, das ist ja immer eine
Seitdem wir
Bandbreite.
19, ja, ganz viele. Und seitdem wir 1991 dann den ersten HIB-Impfstoff hatten, ist die HIB-Meningitis mehr oder weniger aus Deutschland verschwunden. Seitdem wir gegen Pneumokokken impfen, gibt ganz viele Pneumokokkenstämme und wir haben erstmal mit dem 7er-Impfstoff angefangen, dann mit dem 13er-Impfstoff und jetzt, da ist wieder ein Grund für Studien, weil wir möchten natürlich irgendwann auch einen noch höherwertigen Impfstoff haben, also 15, 20, 25 Stämme von Pneumokokken, die wir schützen könnten. Aber trotzdem, seitdem wir impfen gegen die häufigsten Pneumokokkenerreger, ist auch da die bakterielle Meningitis mit Pneumokokken mehr oder weniger verschwunden. Was jetzt noch übrig geblieben ist, ist die bakterielle Meningitis durch Meningokokken. Und diese Meningokokken sind Gramm negative Kokken, die im Rachenraum der Menschen einfach vorhanden sind. Einziges Reservoir ist der Mensch und da machen die nichts. Ich sag mal, sind Haustiere. Und wir wissen dann nicht, warum, ja,
Ja, okay, ja.
gut, wir haben alle Keime auf der Haut, ne? Viren, Bakterien, Pilze. Also wir sind ein Mikroorganismus und das ist ja auch nicht ungesund. Sie haben ja Bakterien im Darm, die helfen ihnen.
Ja.
Aber diese Meningokokken im Rachenraum machen zunächst mal gar nichts. Aber sie führen dann eben bei bestimmten Menschen, und wir wissen nicht, warum gesunde Menschen plötzlich dann daran erkranken, führen die zu dieser Hirnhautentzündung, zu der Meningitis oder im schlimmsten Fall sogar zu einer Sepsis, zu einer Blutvergiftungssymptomatik. Das ist ein Zufall.
Aber was
Die
passiert
sind
dann und was kann
plötzlich,
man dann tun?
ja, sind plötzlich der Auserwählte und tun, ja, sie haben so innerhalb von wenigen Tagen kriegen sie sonst so Symptome wie bei einem, ja, Virusinfekt, obwohl sie eine bakterielle Entzündung haben. Sie kriegen Kopfschmerzen, Fieber, sind vielleicht ein bisschen schlechter drauf, haben ein Krankheitsgefühl, Erbrechen, Schwindel, alles Dinge, die wir ja im Winter ganz normal bei allen möglichen Adenoviren oder Rhinoviren auch kennen. Und das ist eben die große Problematik. Und plötzlich überrollen diese Meningokokken dann den Körper und sie kriegen eine schwerste Erkrankungsform, die gar nicht so schnell sichtbar ist. Und dann findet sofort der Kampf um Leben und Tod statt. Alle mit einer Meningokokken-Meningitis oder schlimmstenfalls Sepsis liegen in der Klinik. Alle werden da intensivmedizinisch betreut. Sie bekommen Antibiotika, sie werden dann mit Medikamenten versorgt, die ihre Blutgerinnung stabilisieren müssen. Sie werden mit Medikamenten versucht, die ihre überschießende Entzündung regulieren. Also das gesamte intensivmedizinische Programm. Und von denen, die in der Klinik liegen, versterben uns trotz unserer hochentwickelten Medizin 10%.
Gott, oh Gott.
Und 10 bis 20% haben, wenn sie es überleben, dann Spätschäden.
In welchem
Also
Ausmaß? Wovon reden wir hier?
Spätschäden, da reden wir von Hörverlusten, also bleibende Hörschäden, von neurologischen Schäden,
Also alles
mit
im Bereich des
bleibenden
Gehirns, was ja auch
Lähmungen.
nahe liegt, weil es einfach auch am Gehirn ist, ne?
Genau. Und das, was eben so ergreifend dann ist, sind die Amputationen. Weil wenn sie in eine
Gott, oh Gott.
Sepsisform kommen, in eine Blutvergiftungsform kommen, wenn also der Körper überrannt wird von diesen Meningokokken und dann im Rahmen dieser Infektion seinen, ja, ich sage mal, Bauernsturm ins Rennen wirft. Also in dem Moment, wo die weißen Blutkörperchen überrollt werden, versucht er sich mit den Thrombozyten, den Blutplättchen, zu wehren.
Ja.
Das führt dann dazu, dass sie einen Verlust von Thrombozyten haben, also sie fangen an zu bluten. Sie kriegen dann auch die kleinen Blutungen auf der Haut, die dann zu größeren Blutungen werden, ein typisches Zeichen für eine Meningokokkensepsis. Der Körper muss ja dann gegenregulieren, weil er sagt, ja, für mich ist Verbluten jetzt auch keine adäquate Lösung, diese Infektion zu überstehen. Also fährt er sein Plasmagerinnungssystem nach oben und das sorgt dann eben mit den anderen Vorgängen, die da laufen im Rahmen dieser Sepsis für Thrombosen. Das heißt,
Oh
auf
Gott, oh
der
Gott, oh
einen
Gott, ja, es
Seite
ist so eine
haben sie
Kaskade
die,
dann, ne? Ja.
genau, auf der einen Seite verbluten sie in Anführungszeichen und auf der anderen Seite thrombosieren sie, sie kriegen Embolien. Und die führen dann häufig dazu, dass sie Extremitäten verlieren. Also
Will man
dann
alles nicht,
eben
ja, okay.
amputieren müssen, Arme weg, Beine weg und damit ein Leben lang Probleme haben. Also die Meningokokkenmeningitis ist selten. Wir haben ungefähr 300, 350 Fälle pro Tag.
Pro
Aber wenn
Tag.
Sie jetzt rechnen,
Moment, pro
Quatsch,
Tag.
Entschuldigung,
Ich wollte gerade
pro
sagen, was
Jahr,
ist denn daran selten?
Fehler. Also
Okay,
wir haben,
ja.
nein, nein, um Gottes Willen,
Pro,
wir
darf ich
haben
noch mal, genau
300
machen? Pro
bis.
Jahr in Deutschland, ja?
Ja,
Ja, okay.
also wir haben in Deutschland, das ist ja unterschiedlich, auch von den Erkrankungsformen in Europa. Wir haben auch unterschiedliche Stämme, in Europa führen. Also wir haben insgesamt fünf Stämme, die uns Sorge machen, A, B, C, W und Y, über Europa. Das sind die, die eben Krankheitsverläufe verursachen, die uns die großen Sorgen machen und unterschiedlich verteilt sind in den Ländern der Welt von ihrer Häufigkeit. Und wir haben eben 300 bis 350 Fälle pro Jahr in Deutschland, von denen uns dann eben 10% versterben und 20%
Gut, jedes
mit Restschäden rumlaufen. Das ist eine
müssen wir nicht drüber sprechen,
Katastrophe.
dass wir das einfach nicht wollen, sozusagen für Kinder, also für niemanden und auch
Absolut.
nicht für unsere Kinder. Jetzt frage ich noch einmal, wo kriege ich denn Meningokokken?
Ja, wir wissen es nicht, ne? Also es scheint eine Übertragung zwischen Mensch und Mensch zu sein. Aber da wir ja die Meningokokken im Rachenraum, also so 10 bis 20% der Menschheit ist mit diesen Meningokokken besiedelt. Warum jetzt diese Menschen, die besiedelt sind, primär nichts haben, wissen wir noch nicht genau. Und warum es dann den Einzelnen trifft, wissen wir auch nicht. Wir sehen aber, wie bei allen anderen Infektionskrankheiten, dass eben Maske und AHL-Regeln auch jetzt gegen Meningokokken helfen. Wir haben ja in diesem Jahr deutlich weniger Influenza-Fälle. Wir haben zum ersten Mal im Bereich der Masern haben wir die WHO-Hürde nicht gerissen und haben wenig Masernfälle und genauso haben wir eben auch weniger Meningitisfälle. Aber in dem Moment, wo eben das normale Leben hoffentlich bald wieder zurückkommt, werden auch die
Klar.
Meningitisfälle wieder
Ich glaube, es
ansteigen.
gibt so einige Ärzte, die ein bisschen Däumchen drehen gerade im Moment, ne? So heißen das in Ohrenärzte oder so, ne? Weil einfach weniger Leute sich anstecken im Moment, wenigstens etwas. Okay.
Genau. Ja. Weil so Herde sind natürlich Treffen von vielen
Klar,
Menschen auf
klar.
engstem Raum, also Schulen, Kindergärten,
Ja,
die
ich
dann
muss noch mal
eben
fragen.
zu Infektionsausbrüchen
In
führen.
meinem Fall war es ja irgendwie eine Zecke. Das ist aber was
Genau.
anderes.
Ja, deshalb war ich der Meinung, Sie hatten wahrscheinlich eine FSME-Erkrankung, also eine Frühsommer-Meningoenzephalitis. Das ist eine virale Erkrankung, die ja sehr unangenehm ist. Auch dagegen können wir impfen. Sie wird durch den Zeckenbiss übertragen. Momentan haben wir so eine Grenze ungefähr im Rhein-Main-Gebiet von den infizierten Zecken. Aber je mehr die Erderwärmung zunimmt, umso mehr kommen auch infizierte Zecken in den mittleren Deutschlandraum oder in den nördlichen
Weil sie Wärme
Bereich
brauchen.
hinein. Genau. Und insofern werden wir wahrscheinlich irgendwann nicht mehr Risikogebiete in Deutschland haben, sondern ganz Deutschland ein Risikogebiet. Zurzeit impfen wir eben hauptsächlich den Süden von Deutschland, weil da eben das Risiko, sich eine FSME-Erkrankung zu holen, hoch ist und deshalb wird dann da dagegen geimpft.
Sie haben vorhin schon so ein bisschen global gesagt, was treten dann für Symptome auf? Lassen Sie uns da nochmal genauer drauf gucken, weil wenn jetzt jemand zu Hause ist und denkt so, mein Kind ist ein bisschen schlapp, was ist es genau? Worauf kann ich achten? Woran erkenne ich es dann?
Ja, letztendlich muss man sagen, wir fahren alle dieses Risiko, diese Erkrankung zu übersehen, weil sie eben ganz normal einem Virusinfekt, der banal ist, ähnelt. Und in dem Moment, wo aber für die Eltern dann jetzt auf das Kind bezogen, irgendwie die Krankheitssymptome sich verschlechtern, wenn sie sagen, boah, irgendwie ist das anders als bei anderen Infekten. Irgendwie wirkt mein Kind verwirrt oder völlig hinfällig. Oder im schlimmsten Fall, wenn sie plötzlich an den Extremitäten kleine Pünktchen dann sehen. Die können natürlich auch mal durch einen Stau entstehen, wenn man ein zu enges Bündchen an der Socke hat. Aber jetzt in der Kombination des ohne Socke, also ohne einen Druck auf die Extremitäten, wenn so kleine Pünktchen entstehen, dann ist wirklich
Also wir reden
größte Eile geboten und dann zum
von
Arzt.
Fieberschlappheit, ne? Das war
Ja,
genau, Fieberschlappheit
genau.
und so kleine rote
Ja.
Pünktchen, also jetzt nicht so
Ja,
wie Röteln,
genau.
sondern halt nur an den Extremitäten.
Genau, also Petechien, das sind kleine Gefäße, die dann undicht werden und dann kriegen sie so kleine Pünktchen. Also
Ja.
im Prinzip, wie mit einem Kugelschreiber ein Pünktchen aufs Papier gemacht hat, die sind dann rot auf den Extremitäten. Und wenn Sie das sehen, dann bitte zeigen. Und wenn es nichts ist, also lieber einmal zu viel dann sich vorgestellt haben, als einmal zu wenig sich vorgestellt haben. Aber das Gemeine ist eben, dass es einer ganz normalen Infektion so ähnelt. Und ich sage das immer in den medizinischen Fachangestellten, wenn ich die im Bereich der Impfkurse habe, das ist leider auch euer Berufsrisiko. Im Winter, wenn wir Influenza-Welle haben, einer anruft und sagt, der Olaf ist gerade aus der Schule gekommen, der ist 14, 15, der hat jetzt Fieber und Kopfschmerzen. Ich habe den ins Bett gelegt, ich möchte aber morgen früh vorbeikommen, wenn es ihm nicht besser geht. Dann wird man sagen, ja, sie können auch heute noch kommen. Und wenn die Mutter dann sagt, nee, der liegt jetzt da und der schläft und der ist völlig entspannt. Und ich finde, Schlafen ist ja auch gut für die Heilung und ist die beste Medizin. Ich lasse den liegen, aber ich komme dann morgen vorbei. Dann kann es eben sein, dass der Morgen zu spät ist, dass er an dem Morgen schon Blutungen hat und dass er dann eben in eine Gerinnungsstörung reinrutscht und in eine Sepsis reinrutscht. Das ist das Gemeine an Erkrankungen. Die ersten Symptome ähneln einfach auch einem banalen Infekt. Und deshalb sage ich immer, der Tod kann da über Nacht kommen.
Ja, aber das heißt sozusagen, bei diesen Symptomen, wie Sie richtig sagen, einfach immer lieber einmal mehr zum Arzt, weil es dann eben, wenn es eine bakterielle
Ja.
Infektion ist und sie so verläuft, kann es innerhalb von wenigen Stunden dramatisch bergab gehen, wenn es so ist.
Gut. Nur, wir müssen ja ganz ehrlich sein, wenn wir alle Patienten unter 18 in der Kinder- und Jugendmedizin, die im Winter diese Symptomatik haben, am gleichen Tag angucken wollen.
Ja.
Und auch dann kann es sein, dass wir ja noch gar nichts sehen und dass wir sagen, ja, es sieht wie ein normaler Infekt aus. Dann läuft die Kinderheilkunde völlig über.
Aber
Und
wie,
das ist eben,
genau, darf ich da mal fragen,
ja.
wie sieht man es denn dann? Macht man dann einen Bluttesten superschnellen? Kann ja auch nicht jede Praxis mal eben.
Ja, nee, also ist eine klinische Untersuchung ist die Erfahrung des Kinder- und Jugendmediziners. Sie können natürlich Blutwerte dazu nehmen, die aber in dem Moment vielleicht noch gar nicht zeigen können, weil sie eben in einem Zustand sind, wo die Infektion noch nicht so weit ist, dass sie ihnen das zeigt. Und die Schlussfolgerung, weil sie nach den Symptomen und nach der Verhinderung ja fragen, wie kann ich diese Form verhindern? Da sind wir beim Thema. Wir können sie nur verhindern, indem wir eine hohe Durchimpfungsrate bezüglich dieser Keime bekommen. Weil dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Durchbruch habe der Infektion bei einem bestehenden Impfschutz so gering, damit könnten wir die Erkrankungen dann auch ausrotten, beziehungsweise so weit runterfahren, dass sie eben nicht zu diesen Fällen führen, die ich eben genannt habe.
Was ich hier die ganze Zeit schon stehen habe und was ich immer fragen will und wieder vergesse, jetzt habe ich aber rechtzeitig dran gedacht, ist diese Nackensteife. Ist das auch ein Test, den ich machen kann als Laie?
Ja. Also Sie haben natürlich, wenn Sie eine klassische Meningitis haben, also eine klassische Hirnhautentzündung haben, dann haben sie viele neurologische Zeichen, weil dann der Körper nicht überrollt wird, sondern an seiner Abwehrbarriere Blut-Hirn-Schranke im Bereich der Hirnhäute dann gegenreguliert. Und dann kriegen sie Zeichen wie Fieber und Nackensteife und weitere Zeichen, die wir dann benennen und durchführen, bestimmte Tests durchführen. Wenn Sie in der Situation sind, dann ist die Diagnose relativ einfach. Aber nehmen wir doch einfach mal den Fall, der mir so im Kopf ist, von einem guten Freund und wirklich hoch engagierten kinderärztlichen Kollegen aus dem süddeutschen Raum. Der hat einen 15-jährigen Sohn um 16.30 Uhr mit Ohrenschmerzen ohne Fieber zur Untersuchung da gehabt und hat überhaupt nichts Großartiges bei ihm gefunden, außer eine leichte Rötung im Bereich des Ohrs. Und hat dann gesagt, gut, das ist vielleicht ein aufkommender Infekt. Der Junge ist dann um 17 Uhr mit der Mofa-Tour noch zu einem Freund aufgebrochen und ist um 19.30 Uhr zurückgekommen, weil es... Ja, ihm ging es nicht gut, hat sich ins Bett gelegt und hat um 20 Uhr ein bisschen Schüttelfrost bekommen. Am nächsten Morgen ist er aufgewacht, hatte so ein bisschen Schmerzen in den Gelenken, fühlte sich nicht gut und wollte noch in die Schule gehen. Und der Vater hat ihm gesagt, nee, du bleibst zu Hause. Um 10 Uhr hat er dann die Blutergüsse gekriegt, weil es eine ländliche Region ist und der Vater erstmal von der Arbeit nach Hause kommen musste, ist er um 11.30 Uhr in der Praxis vorstellig geworden und der Kollege hat alles unternommen, hat sofort Antibiotikagabe verabreicht, hat die Einweisung mittels Krankenwagen veranlasst und im Krankenwagen ist dann der Junge von seinem Bewusstsein bewusstlos geworden und man hat ihn dann 2 Stunden lang reanimiert und um 15.30 Uhr war er tot. Also am Tag 1 um 16.30 Uhr hat er sich mit ganz leichten Beschwerden vorgestellt und am nächsten Tag um 15.30 Uhr war er tot. Ich sage, der Tod kommt da eben leider über Nacht und die einzige Chance, die wir haben, ist die Impfung.
Jetzt lassen Sie uns nicht zu lang, aber trotzdem einmal über Impfreaktionen sprechen und über die Risiken, die damit verbunden sind. Wir wissen beide, es gibt ein Riesenfeld von Impfgegnern und ich will zumindest einmal darauf reagieren, auf Sorgen, die man ja auch berechtigterweise haben kann. Welche bekannten Impfreaktionen gibt es, die Sie kennen?
Ja, also die üblichen Impfreaktionen, die wir sehen, sind Impfreaktionen im lokalen Bereich, also Rötung, Schwellung und vielleicht auch Schmerzen in dieser Region. Gegebenenfalls kann auch, wenn wir Impfstoffe mit Wirkverstärkern drin haben, kann es zu einem kleinen Knötchen mal an der Stelle ganz, ganz selten kommen. Alles Dinge, die sehr schnell vorbeigehen. Das sind Zustände von 1 bis 2 Tagen. Bei dem Knötchen dann vielleicht eine Woche. Aber das ist schon sehr, sehr selten. Und die anderen Impfreaktionen, die dann eben auftreten, sind eventuell Fieber, mal Unwohlsein, Kopfschmerzen. Das sind die Dinge, die jetzt auch eben bei AstraZeneca immer wieder gesagt werden. Also Dinge, die die Reaktion des Immunsystems zeigen und die mich mal vielleicht einen Tag oder zwei, wenn ich besonders empfindlich reagiere, etwas aus der Spur nehmen. Von der Wahrscheinlichkeit, das kommt immer so ein bisschen auf den Impfstoff an, liegen die Wahrscheinlichkeiten pro Impfung vielleicht so bei 10 oder 15%, noch nicht mal mit allen Symptomen, sondern mit 1 oder 2 oder 3 Symptomen. Und ja, sind aber Banalitäten.
Okay, das ist
Im
ja,
Vergleich zur Erkrankung ist das Pillepalle.
ja. Also ich bin sozusagen nie besonders impfkritisch gewesen, aber ich erinnere mich, dass wenn man sozusagen ein kleines, sozusagen so ein kleines Wesen hat, Sie haben es ja auch selber gesagt, ne, dass Sie am Anfang, dass Sie in diesen Studien eben auch, macht dann ja auch Sinn in der Logik, eben auch einfach kleine Kinder sozusagen, deren Eltern fragen, wollen Sie das dann, wollen Sie da mitmachen, wollen Sie diesen Impfstoff ausprobieren, der noch nicht auf dem Markt ist und
Ja.
so weiter. Da habe ich doch auch immer so einfach so einen inneren Widerstand gehabt. Also ich hab sie alle impfen lassen, meine Kinder, und stehe auch dazu. Aber trotzdem können Sie diesen Widerstand nachvollziehen und diese Sorge, ich tue da jetzt ein Medikament rein, was diesem winzigen Organismus irgendwie schadet?
Nochmal zur Unterscheidung. Impfgegner ist eine ganz andere Hausnummer. Also die Impfgegner kommen aus den verschiedensten Bereichen der Gesellschaft. Zum Teil tummeln sich da Reichsbürger drunter. Die sind rationalen Argumenten dann auch nicht aufgeschlossen und haben Verschwörungstheorien, glauben an Geistheilung zum Teil, denken an Chemtrails. Also Impfgegner ist die eine Nummer. Das, was Sie jetzt beschreiben, das kann ich sehr gut nachvollziehen, dass jemand, der jetzt verantwortlich ist für den neuen Erdenbürger, er ist ja sonst immer für sich verantwortlich gewesen, für seinen Partner verantwortlich gewesen und jetzt kommt dieses Kind und jetzt bin ich Mutter und Vater und bin für die Gesundheit dieses Kindes verantwortlich und denke, ich möchte nichts falsch machen, ich möchte alles richtig machen und dass ich dann Sorgen habe, sag mal, ist das nicht so viel? Ein Sechsfachimpfstoff, ne? Da haben wir so viele Dinge, die wir dem Kind geben. Also diese Sorge kann ich verstehen. Ich kann aber nur dann wiederum rational antworten und sagen, ja, ich verstehe deine Sorge, aber
Die
wir
Krankheit ist
impfen zum
schlimmer,
Beispiel beim
ja.
Sis. Nee, noch nicht. Auch das, aber lass mal auf die erste Auseinandersetzung im Immunsystem reduzieren. Also, wir impfen jetzt, wenn wir den Sechsfachimpfstoff zum Beispiel nehmen, Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten, Polio, HIB und Hepatitis B, also Leberentzündung und eben HIB-Hirnentzündung, dann impfen wir mit in sechs Bereichen mit totem Material, also nichts Vermehrungsfähiges. Und der Körper muss sich damit immunologisch auseinandersetzen. Das Immunsystem des Säuglings ist völlig unerfahren, aber schon hoch funktionierend. Im Gegensatz zum Immunsystem des über 60-Jährigen. Das ist sehr erfahren, aber es vergisst schon mal was. Deshalb sind die ja auch in einer besonderen Impfkategorie drin. Da haben wir, wie gesagt, bei dem Impfstoff totes Material. Und auf der anderen Seite, wenn ich dann sehe, der Schnuller ist im Mund, dann ist dieser Schnuller mit Millionen von Bakterien besetzt, die dem Kind überhaupt nichts machen, weil eben dieses Immunsystem hochfunktionierend ist. Wovor habe ich da Angst? Ich hätte nie Angst vor einem Schnuller, aber ich habe Angst jetzt vor der Impfung. Das ist Ratio, dass ein Bauchgefühl da immer eine Rolle bei spielt, ist völlig klar. Und dieses Bauchgefühl muss man dann eben in der Argumentation und in dem Verstehen der Eltern muss man dieses dann annehmen und versuchen, diese Sorgen zu zerstreuen.
Ich danke Ihnen, Herr Kölges, dass Sie das uns so ein bisschen näher gebracht haben, die Krankheit. Wir haben jetzt gelernt, 300 im Jahr, Gott sei Dank nur, aber wenn, kann es eben ganz schnell gehen. Also
Ja.
lieber einmal mehr zum Arzt, wenn wirklich wenn man merkt, hier geht irgendwas rapide den Berg runter. Und was ich auch
Ja.
nochmal ganz interessant fand, diese Blutergüsse, dann ist wirklich.
Ja, und wir sehen es doch jetzt an der Pandemie. Hygiene, das sind die AHL-Regeln, und Impfungen werden uns aus der Pandemie rausführen. Aber wir haben eben diese Situation, dass die Krankheit so präsent war, ja gar nicht mehr erlebt, weil wir den Impferfolg hatten. Und dann ist man immer so ein bisschen skeptisch. Deshalb ist jetzt auch eine hohe Impfbereitschaft bei Covid vorhanden und in den anderen Impfungen ist man so ein bisschen skeptisch dann manchmal, weil man sieht, ja, ich sehe die ja gar nicht so häufig, diese Folgen. Wir haben ja die 300 Fälle. Und ich kann nur sagen, Impfen hat ja immer eine Mehrfachfunktion. Also einerseits den Einzelnen zu schützen, zweitens die Gemeinschaft zu schützen, auch die zu schützen, die man eventuell aufgrund ihrer momentanen Immunsituation, Chemotherapie oder sonst wie nicht impfen kann. Und dann am Ende, und das gilt für alle Krankheiten, die nur im Menschen vorkommen, die Ausrottung der Erkrankten. Das ist uns bei Pocken gelungen, bei Polio stehen wir kurz davor, bei Masern sind wir noch weit davon entfernt und hoffentlich bei Meningokokken, wenn wir jetzt eine allgemeine Impfempfehlung auch für den Impfstoff B und dann ACWY bekämen. Zurzeit impfen wir eben nur gegen einen Stamm, den Typ C, der macht nur 10% aus, also eine sehr schmalgreifende Impfung. Wenn wir das bekommen, dann können wir dann auch die Meningokokken ausrotten. Und am Ende wird es uns auch dann bei Covid gelingen. Also insofern, Impfen ist eine dramatische Risikoverminderung im Leben schwer zu erkranken. Und ich kann nur alle aufrufen, auch wenn Sie jetzt gerade auf Ihren Covid-Impfstoff warten, bitte gehen Sie da einfach mal mit dem Impfausweis zum Hausarzt und lassen Sie mal die Impfungen überprüfen, die wir jetzt noch zuhauf in den Praxen haben. Und lassen Sie Ihren Tetanusschutz überprüfen und so weiter.
Mehr kann an dieser Stelle nicht kommen. Ich danke Ihnen für die Zeit, dass Sie sich die Zeit genommen haben und das so ein bisschen auseinander zu
Gerne.
fummeln. Das ist ja echt immer auch kompliziert. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr mir weiterschreibt an podcast@eltern.de. Ihr wisst inzwischen, ich kann nicht mehr auf jede Mail antworten, aber ich freue mich weiterhin über eure Fragen für die Eure Fragen folgen mit Elke. Abonniert auch gern unsere Hefte unter www.shop.eltern.de. Und bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg und tschüss, Herr Kölges.
Tschüss und vielen Dank.
Audio Now.